Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Genau, ich werde heute die Predigt halten und vielleicht am Anfang so ein paar Vorbemerkungen. Ich habe jetzt eine Wohnwoche hinter mir. Das raubt viel Schlaf, lässt wenig Zeit zur Predigtvorbereitung, vor allen Dingen fürs Üben. Deswegen verzeiht mir vielleicht die ein oder andere Unsicherheit oder mal das Stocken. Ich gebe mein Bestes. In dieser Predigt möchte ich euch herausfordern. Eigentlich möchte ich das immer, wenn ich hier oben stehe, aber vielleicht heute nochmal besonders. Mir ist dabei wichtig, dass ich fordern möchte, aber nicht überfordern. Also wenn ihr was habt, wo ihr sagt, boah, damit komme ich gar nicht klar, redet mit wem. Das ist eine gute Sache, komme ich auch in dieser Predigt nochmal öfter drauf. Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe, geistliches Wachstum. Und wir haben uns schon damit beschäftigt, was ist eigentlich Wachstum, wie könnte das aussehen und wollen wir überhaupt wachsen? Und in diese Predigtreihe möchte ich mich eingliedern. Und da war die Überlegung, wie machen wir das? Und dann kann man sich so eine Pflanze angucken, da ist vieles dran. Und irgendwo steht diese Pflanze auch. Und genau das habe ich genommen. Ich habe den Boden genommen, also die Pflanze als Fundament. Und darum geht es. Also was ist in unserem Leben ein Fundament, was uns trägt? Und warum trägt es uns? Und da wir in der Wohnwoche uns mit Gesellschaftsspielen thematisch beschäftigt haben, habe ich auch eins mitgebracht, was so ein bisschen zu dem Thema passt. Für die Leute, die es nicht erkennen, das ist Jenga. Jenga, da baut man einen Turm und zieht dann nach und nach die Steine da raus, bis der Turm umfällt. Und wenn der Turm umfällt, hat die Person, wo das passiert ist, verloren. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Spiel, wenn es darum geht, was ist ein Fundament. Weil darum geht es, um Statik, um einen festen Grund. Und deswegen nehme ich dieses Spiel und erkläre, was könnte so ein Fundament in unserem Leben sein. Es könnte zum Beispiel Geld sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich beruhigt so im Alltag ist zu wissen, hey, ich kann jetzt im Supermarkt einkaufen für die Woche und ich kann mir auch den Schokoriegel kaufen, ohne dass ich Angst habe, in den roten Zahlen zu stehen. Und die Leute, die das nicht haben, die können sich auch vorstellen, wie viel Unsicherheit das generiert, nicht zu wissen oder genau zu rechnen, kann ich mir das gerade leisten oder nicht. Also Geld ist schon ein Fundament, auch wenn man das vielleicht ungern zugibt. Dann habe ich weiter überlegt, Dienst. Also das kann im Beruf sein. Ich habe einen Beruf, der mich ausfüllt. Ich habe eine Aufgabe in der Gemeinde. Keine Ahnung, ich mache den Kaffeedienst oder so und freue mich einfach daran, anderen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen. Und auch das ist etwas, was irgendwie mir Sinn gibt im Leben. Auch das ist ein Fundament, wo das mir Halt geben kann. Dann gibt es Freunde. Freunde sind das Fundament eines jeden Umzugs, zumindest wenn er kostengünstig sich gestalten soll. Aber auch so helfen sie gegen soziale Isolation oder auch einfach für angenehme Spieleabende, wenn wir schon gerade dabei sind. Wenn ich Freunde genannt habe, da ist es bis zur Familie auch nicht mehr ganz so weit. Sie sind oft die Grundlage irgendwie unseres Lebens. Sie geben uns meistens auch das Leben. Und sie prägen auch irgendwie unsere Werte und Traditionen. Ein weiteres Fundament, was vielleicht auch nicht so gern angesprochen wird, aber sind Süchte. Süchte sind die Grundlage von Verhalten. Wenn ich eine Sucht habe, dann prägt sie all mein Handeln. Aber sie rechtfertigt auch den Verbrauch oder Gebrauch von Zeit, Geld und anderen Ressourcen. Als Christen hätten wir dann noch das Fundament der Bibel. Die Bibel ist eine Richtschnur, Kanon heißt sowas ähnliches wie Richtschnur. Und sie ist irgendwie auch die Quelle unseres Glaubens und auch das Schriftstück, wo wir irgendwie das Wissen über Jesus rausnehmen. Und Jesus ist auch ein gutes Fundament. Er ist irgendwie derjenige, der unsere Sünden vergeben hat, der uns irgendwie den Weg zu Gott frei macht. Und wie wir gerade gesungen haben, auch irgendwie das Fundament unseres Lebens. Das Problem kann sein, dass diese Fundamente manchmal gar nicht so stabil sind, wie wir glauben. Bei Geld ist das relativ einfach. Wenn man es nicht hat, ist blöd. Und das kann relativ schnell passieren. Ich verliere meine Arbeit, weiß ich nicht, Inflation raubt mir auch Stück für Stück mein Geld, ohne dass es numerisch kleiner wird, aber ich kann weniger damit kaufen. Aber auch die Feststellung, dass ich mir manche Dinge nicht mit Geld kaufen kann, kann an diesem Fundament rütteln. Ich kann mir keine Freunde kaufen. Ich kann mir keine heile Familie kaufen oder eine gute Beziehung zum Partner, Partnerin. Dienst. Ja, so eine Aufgabe zu haben ist gut, aber stellen wir uns vor, wir erkranken. Wir brechen uns das Bein und schon können wir nichts mehr tragen. Weiß nicht, wir haben Long-Covid und können uns die kleinste Bewegung strengt uns dermaßen an, dass wir den Alltag kaum noch bewältigen. Wie können wir dann noch irgendwie für andere was tun? Und schon bröckelt wieder ein bisschen unser Fundament. Freunde, ja, ziehen um, es kommt zu Streit, Beziehungsabbruch. Auch das ist ein Fundament, das stabil sein kann, aber nicht sein muss. Familie, auch hier gibt es Streit, Zerbruch, Werteverschiebung. Weiß ich nicht, auch ich bin mit meinen Eltern nicht immer einer Meinung. Das muss jetzt nicht gleich schon ein Zerbruch sein, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Ich hoffe nicht. Bei Süchten ist es relativ offensichtlich, egal ob Handy, Shopping, Alkohol, Zigaretten, Kaufsucht, da gibt es eigentlich jede Menge. Auch da sollte man vielleicht mit drüber sprechen. Aber es gefährdet im hohen Maße die anderen Fundamente, also Freundschaft, Familie, Geld, vielleicht wie ich irgendwo mitarbeite. Aber als Christen haben wir ja noch die Bibel und Jesus. Und das ist irgendwie ein richtig gutes Vorrecht. Weil die Bibel und Jesus, das gerät nicht einfach ins Wanken. Unser Anspruch ist eher, dass diese beiden Fundamente tiefer sind und alle anderen durchdringen. Dass sie unsere Einstellung zu Geld, Dienst, Freunden, Familie, Sucht und all dem, was uns sonst noch als Fundament dienen kann, beeinflussen und prägen. Deshalb gehen wir ja jeden Sonntag in eine Gemeinde, lesen in der Bibel, beten und machen all das andere, was da noch so zugehört. Oder nicht? Die Bibel spricht selbst auch immer wieder davon, dass es hier Fundamente gibt. In Epheser 2,20 wird beschrieben, dass die Propheten und Apostel das Fundament sind und Jesus der Eckstein, der alles zusammenhält. Judas 1,20 beschreibt, dass wir auf unserem Glauben bauen können und zum Heiligen Geist beten. Psalm 21,8, der Glaube an Gott ist unser festes Fundament. Oder, um noch eine letzte zu nennen, Kolosser 2, Verse 6 und 7, Jesus ist der Boden, in dem wir wurzeln können. Nicht wörtlich, sondern rein Sinn. Also bin ich doch schon durch mit meiner Predigt. Du und ich, wir halten uns einfach an Jesus und die Bibel und dann kann es keinen besseren Grund mehr geben. Dann wachsen wir und bringen, wie es in Markus 13, 23 steht, 30, 60 oder 100-fach Frucht. Ist das nicht mega, wie einfach es wir als Christen haben? Einfach das Leben auf zwei Fundamente stellen und alles andere ist gegessen. Komplexe Probleme brauchen einfach einfache Lösungen. Prima, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und erzählen, wie gut wir auf dieser neuen Erkenntnis gewachsen sind und was da alles für Früchte bei rumgekommen sind. Ich habe da aber noch mal eine Frage. Also, bevor ich mich jetzt ums Mittagessen kümmere, kann mir jemand sagen, welche Bibel die richtige ist? NGÜ, Schlachter, Elberfelder? Und welches Verständnis? Also, irgendwie habe ich hier super viele und alle sagen ein bisschen was anderes. Aber wer hat denn nun recht? Luther, Judith Eggers, Karl Barth, Tobias Teichen, Dorothee Sölle, Johannes Hartl oder Jesusboy03 auf X, ehemals Twitter. Und wenn wir schon mal dabei sind, kann mir jemand auch noch sagen, welchem Jesus ich jetzt folgen soll? Also dem Liberalen oder dem Konservativen? Dem, der Homosexuelle liebend in seine Arme schließt oder der sie in die Hölle schmeißt. Dem, der mich zu Verzicht auffordert, damit ich mehr an die Gemeinde spenden kann für den Privatjet unseres Pastors. Oder doch dem, der Frauen für Menschen zweiter Klasse hält und der sagt, ich soll Trump wählen. Und irgendwie ist da eine Spannung. Also welcher Jesus ist der Richtige? Und das habe ich mir alles nicht ausgedacht, sondern ich kenne von den eben genannten Leuten alle ganz schön viele Texte, die sich nicht übereinbringen lassen. Und zu jeder Vorstellung von Jesus, die ich gerade genannt habe, kenne ich fast immer auch Menschen, gar nicht so weit weg. Und das ist nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt noch so viel mehr unterschiedliche Verständnisse von Bibel und so viele andere Varianten von Jesus. Und weiß ich nicht, ich gucke hier in eine, weiß ich nicht, wie viele wir heute sind, aber in diese Anzahl X Gesichter schaue ich und ich glaube, in jedem einzelnen Kopf ist ein etwas anderer Jesus, ist ein bisschen anderes Bibelverständnis. Und ich glaube, wenn wir von jedem von uns wüssten, welchen Jesus wir nachfolgen wollen und welches Bibelverständnis wir haben, wir würden richtig aufeinander losgehen. Und hier sind wir an einem Punkt, der mich richtig sauer macht. Und bei dem ich gerne wie Jesus die Peitsche schwingend durch die christlichen Hallen gehen würde und Weltbilder wie die Tische der Geldwechsler umstoßen wollen würde. Wer sagt, dass das Fundament eines Lebens Jesus ist oder dass er sein Leben auf die Bibel baut und das damit denkt, alles wäre gesagt? Boah, und man würde auf einem gemeinsamen Boden stehen. Diese Person irrt sich fundamental. So gewaltig, dass ich schreien wollen würde. Nein, das ist absolut nicht richtig. Wir sind nicht in einem schlechten Rallye-Unterricht, wo einfach jeder das Richtige sagen kann. Sondern es gibt auch einfach falsche Sachen. Und dieses, ich lebe oder ich folge Jesus und ich stehe auf der Bibel und dann fertig zu sein, ist falsch. Es gibt zu viele Jesusse, es gibt zu viele Bibelverständnisse. Wenn du dein Verständnis von Jesus und der Bibel als absolut setzt, also wenn du davon ausgehst, dass du genau weißt, wer Jesus ist und was er will und wie ein Leben nach Gottes Willen aussieht, dann muss ich dir leider sagen, dass das auch die Schriftgelehrten geglaubt haben, dass die Pharisäer genauso dachten, dass Petrus, als er das Schwert zog, genauso dachte, dass Judas daran dachte, als er Jesus verraten hat, dass ich immer wieder daran denke oder so denke, wenn ich Predigten höre, die mir nicht gefallen. Wir sind da, glaube ich, in einem gemeinsamen Boot. Und das ist wirklich bedenklich. Denn der Schaden, der dadurch entsteht, dass wir unsere Meinung absolut setzen, ist gigantisch. Es gibt Streit in Gemeinden und Familien, schlechte Ratschläge, Gewalt an Frauen und queeren Menschen. Christen verlieren den Glauben und andere Menschen wollen erst gar nichts mit diesem Christentum und dem Jesus, der da irgendwie drin vorkommt, in Kontakt treten. Auch für dich und mich persönlich kann das schwerwiegende Folgen haben. Der Schaden kann sehr groß sein, weil denn trennende Verständnisse und das Beharren auf den eigenen Punkten kann dazu führen, dass wir Freunde verlieren und andere wertvolle Menschen, einfach nur, weil sie andere Ansichten haben. Wir erliegen unseren eigenen Logiken. Also, wenn wir Gott als Allheiler sehen und dann werden wir nicht gesund, können das ziemlich fundamenteinreißend sein. Oder wenn wir an einen strafenden Gott glauben, dann sind wir ziemlich gehetzt und rennen von einer Buße zur nächsten. Ein allliebender Gott lässt den Blick für die Konsequenzen meines Handels verschwimmen und so weiter und so weiter. Wenn ich in meiner eigenen Logik bleibe, werde ich notwendigerweise immer weiter verarmen in meinem Blickweite. Ein so fundamentalistisches Bild von Bibel und Jesus ist die Grundlage von christlichem Fundamentalismus, der ziemlich gruselige Formen annehmen kann. Die Geschichte des Christentums von jeher ist voll von Unrecht, die aus einem solchen Bibel- und Gottesverständnis erwachsen sind. Auch da lohnt sich mal einfach die Funktion bei Google, um da zu gucken, was Christen so angestellt haben, auch außerhalb der Kreuzzüge. Jetzt möchte ich nicht nur Fundamente einreißen, sondern eigentlich ist mir viel mehr daran gelegen, dass wir ein gesundes Fundament haben, dass wir etwas haben, was uns Halt gibt. Und was ich dazu wichtig finde oder was ich irgendwie erarbeitet habe, prüft es und bewertet es selber, ist, dass ich muss erstmal ein Verständnis gewinnen, woher meine eigenen Annahmen kommen. Welches Fundament beeinflusst hier eigentlich welches? Blicken wir in die Natur, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Beispielsweise im Weinbau. Da spielt der Boden eine richtig große Rolle. Der Fachausdruck wäre Terrain oder so ähnlich. Französisch ist nicht so meins. Und das bedeutet sowas wie Gegend. Und diese Gegend meint die Ganzheit oder der natürlichen Umgebung. Also sowas wie Wetter, Klima, Topologie und halt auch den Boden. Und diese Bedingungen sind beim Weinbau echt wichtig. So wichtig, dass es da extra für Begriffe gibt. Wieder ein französischer Begriff, wo ich keine Gewährleistung gebe. Appellation d'origine, protégée, keine Ahnung, also eine geschützte Herkunftsbezeichnung, ist ein Gütesiegel. Bekannt ist da der Champagner. Der Champagner, da müssen die Trauben für aus der Champagne kommen. Und man sagt das, also oder man sagt, man, einem ist wichtig, dass die Trauben daherkommen, weil man davon ausgeht, dass die bestimmte Lage, also ein bestimmter Boden, einen so großen Einfluss auf den Geschmack hat, auf die Wertigkeit hat, dass nichts, was auf einem anderen Boden gewachsen ist, ähnlich gut genug ist, um eine sicher hohe Qualität sicherzustellen. Ein Boden bestimmt, welche Nährstoffe eine Pflanze aufnehmen kann, wie viel Wasser zur Verfügung steht, wie warm es ist, welche anderen Pflanzen daneben wachsen können, wie feucht die Luft ist, wie viel Sonne eine Pflanze abbekommt und ob eine Pflanze sicher wurzeln kann oder ob es zu fest oder zu locker ist. Zusammengefasst, ohne Boden ist schwerlich Wachstum überhaupt möglich. Also, ist hier das Fundament nichts Statisches? Weil es ist so bewegt von allen möglichen Umgebungsfaktoren, also es ist nicht wie beim Jenga-Turm, sondern es ist eher was Bewegendes. Und es muss sich auch bewegen, weil die Pflanze sonst nichts davon hat. Und die Wirkung des Bodens ist auch abhängig vom Wetter. Regnet es oder regnet es nicht? Ein Boden kann nur Wasser zur Verfügung stellen, wenn er irgendwo Wasser herbekommt. Und nur dann kann er nutzbar für die Pflanze sein. Was meine ich damit auf das Leben für uns und unseren Glauben? Unser Glaube wird nicht in einem Vakuum geboren, sondern in Kontexte und Situationen hinein. Er ist zutiefst abhängig von unserem Leben und unserer Geschichte, von dem, wie wir denken und fühlen. Das Wetter unseres Lebens bestimmt in einem großen Maße, was wir vom Glaubensboden aufnehmen können. Biografie bestimmt also Exegese, also unser Bibelverständnis. Wir müssen im ersten Schritt erstmal überhaupt schauen, was für Voraussetzungen haben wir und wie kommen wir zu den Überzeugungen, die wir haben. Wie soll das gehen? Indem man sich Fragen stellt. Ich habe mal zwei Arten von Fragen dafür mitgebracht. Erstens, wofür verwendest du in deinem Leben Zeit? Und zeigt das nicht in einem Stück weit, wie und worauf du dein Leben baust und wohin du wachsen möchtest? Wie passt das zu dem Fundament, wo du eigentlich stehen möchtest? Zweite Frage, die ich ein bisschen tiefer dringend finde, wovor hast du Angst? Unsere Ängste zeigen, wo wir auf brüchigem Fundament stehen. Wir haben Sorgen, dass irgendwas unser Lebensgebäude einstürzen lassen kann. Und wir reagieren sehr empfindlich, wenn uns da jemand piekst. Ein paar Beispiele, wo ich hoffe, jeden von euch irgendwo zu treffen oder befürchte. Erstens, klassisch christliche Fragestellung. Die Position, dass Homosexualität keine Sünde ist. Schrillende Alarmglocken? Dann frag dich mal, warum. Was für ein wackeliges Fundament greift das bei dir an? Sind es Probleme mit deiner eigenen Tradition oder auch deiner eigenen Sexualität? Oder wo brennt es dir da, dass du sagst, das kann auf keinen Fall sein. Das sagt die Bibel anders. Zweites Beispiel. Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund, der Islam oder generell fremde Menschen lösen in dir Sorgen, Ängste und Ablehnung aus. Vielleicht solltest du mal hinterfragen, warum du deine eigene Kultur für so zerbrechlich hältst. Und ob du an manchen Stellen nur noch daran festhältst, weil du es so gewohnt bist. Oder ob da irgendwas in dir ist, was sagt, da stehe ich auf so einem zerbrechlichen Boden und nicht auf irgendwas Stabilem. Letztes, wieder ein bisschen lockerer. Vegetarier und Veganer lösen diese beiden Wörter in dir größte Ablehnung aus. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, warum es dir so wichtig ist, täglich tot ein Tier auf dem Teller zu haben. Weiß ich nicht. Irgendwoher muss das ja kommen und irgendwoher muss das diese ganzen Menschen triggern, die sagen, ah, nein, ich möchte das nicht. So, und eine Wurst muss aus Fleisch sein, weil wenn ich das tote Tier nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht. Solche Fragen sind manchmal lustig und manchmal sehr ernst. Aber sie helfen immer zu verstehen, wer bin ich, warum bin ich so, wie ich bin und auch darüber nachzudenken, finde ich das gut, dass ich so bin, wie ich bin. Da können wir aber nicht stehen bleiben. Wenn ich einmal so grob einschätzen kann, wer ich bin, dann muss ich auch weiter gucken. Sondern wir müssen auch stehen, wo sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit denen ich interagiere und warum sind sie da? Warum ist mein Freund von der Arbeit Katholik? Wie kommt es, dass meine Kollegin Heilsteine für sinnvoll hält? Warum wählt meine Mutter AfD und mein Sohn die Grünen? Meine Mutter wählt nicht, weiß ich, keine Ahnung. Hört dem anderen zu und versucht, aus seinen Augen zu verstehen, wie man an diesen Punkt gekommen ist und was gut daran ist und was schlecht. Nur weil ich eine Position ablehne, heißt es nicht, dass der Weg dahin immer schlecht war. Es ist nicht unbedingt, also ich würde sagen, es ist schlecht, die AfD zu wählen, aber es ist nicht unbedingt schlecht, wie ich dahin gekommen bin. Da können reale Sorgen drin sein, da können wirklich irgendwas sein, was den Menschen im Herzen wehtut, wo sie empfindlich sind. Es ist auch vielleicht lustig, wenn jemand sich sehr gegen Vegetarier sträubt, aber auch da steckt irgendwas drin, da steckt Persönlichkeit drin. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Ich muss da nicht die Meinung des anderen übernehmen, aber zumindest verstehen. Bei Glaubenseinstellungen und der Art und Weise, wie wir die Bibel verstehen, ist das ähnlich. Auch hier gibt es so viele vorgefasste Meinungen, so viel, was ich von meinen Eltern, von Büchern, von Social Media, von was auch immer übernommen habe und das nicht reflektiert habe. Wisst ihr, woher all eure Meinungen kommen? Man sagt oft, ja, das steht in der Bibel. Aber steht das wirklich so in der Bibel? Also, weiß ich nicht, es gibt so oft Weihnachten Krippenspiele mit irgendwelchen Sachen, die gar nicht so in der Bibel stehen. So, oder es glauben so viele Leute, dass Maria eine Jungfrau ist. Wir wissen das nicht. In der Bibel steht junge Frau. Ja? Ist jetzt nur ein kleines Beispiel und das verändert gar nichts. Aber von dem Prinzip her, wir denken, wir wissen alles sehr sicher. Das ist falsch. Wir wissen super viel und da denken super viel zu wissen, weil wir es so irgendwo gelernt haben. Aber das würde ich hinterfragen. Gar nicht, um es immer abzulegen, sondern einfach, um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Es ist wichtig, den bestmöglichen Mix an Nährstoffen zu bekommen, um gut zu wachsen. Und da sollten wir uns nicht nur auf das Terrain von uns selber verlassen, sondern wir sollten auch auf die Biografie, auf das Leben anderer zugreifen. Das heißt nicht, dass ich Meinung, Verständnis vom Bibel, Glauben, Gott und dem gesamten Leben von anderen kopieren soll, dann wären wir genauso arm, wie wir es jetzt sind. Sondern wir sollen erkennen, dass wir sehr reich sind, wenn wir mit anderen in Kontakt treten, uns das anhören, gucken, wie kommen sie dahin und dann zu überlegen, wo arbeitet das in mir? Wir sind hier in einer so großen Gemeinde, nicht weil die Musik hier so gut ist, es großartigen Kaffee gibt und hier besonders lustige Menschen sind. Nichts gegen all das, was wir hier haben, aber wir wären auf Konzerten im Café oder bei Thorsten Sträter oder so besser aufgehoben. Und wir sind auch nicht hier, um die besten theologischen Inhalte zu konsumieren. Entschuldigung, Judith und Lasse. Dafür müssen wir oder müssten wir vielleicht eher Bücher lesen, wo die schlauesten Menschen seit 2000 Jahren Christenheitsgeschichte, Soziologie, Judentumskunde und so weiter, das müssen wir alles lesen, also irgendwie Theologie studieren, was auch immer das heißt. Aber ich glaube, und hier ist wichtig, ich glaube, dass Gott sich das nicht unter einer Gemeinde wünscht, sondern Ein Ort, wo wir zusammenkommen und über unser Leben erzählen, einander unterstützen und so einen riesengroßen Farbmaltopf unseres Glaubens bilden. Jeder hat irgendwie eine andere Farbe, mit der er Gott malt. Und daraus können wir als gesamte Gemeinde wunderschöne Bilder gestalten. Die werden immer noch nicht Gott als Ganzes repräsentieren, aber sie werden zeigen, wie vielfältig Gott ist und wie unterschiedlich er mit Menschen interagiert. Dafür ist auch die Bibel Zeugnis. So wird dann auch wieder aus der Bibel und dem Glauben ein tragfähiges Fundament. Kein starres und dadurch brüchiges, sondern ein dynamisch bewegendes, welches sich immer wieder auf neue Situationen einstellen kann, ohne zu zerbrechen. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor der Meinung anderer. Wir müssen nicht in Wut aufgehen, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, sondern wir können sie uns anhören und damit arbeiten. Wir können bei dem anderen Menschen bleiben und ihn in Liebe begleiten, ohne seine Position unbedingt einnehmen zu müssen. Zum Schluss möchte ich in dieses dynamische Fundament auch nochmal blicken und ein Bild mitgeben. In 1. Korinther 3 gibt es nämlich auch eine schöne Stelle über das Fundament. Muss ich es nur noch finden. 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 17. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. Das ist doch ein cooler Zuspruch. Ihr seid der Tempel Gottes. Ich bin der Tempel Gottes auch. Und wir haben ein festes Fundament aus dem lebendigen Gott. Also reißt vielleicht die starren Fundamente ein, die ihr habt, und baut lieber auf dem lebendigen. Und das im doppelten Sinne. Und mit diesen Worten möchte ich enden. Ich möchte euch noch segnen und danach möchte ich euch einladen zum Austausch. Sprecht miteinander, streitet, diskutiert und bei all dem habt euch lieb. Denn ich glaube, das würde Gott Freude bringen.